Gesundheitspolitische Gespräche. Der DMGD-Talk zum Thema digitale Gesundheit. Moderation: Olaf Gauss.
Ja, ganz herzlich willkommen zu den gesundheitspolitischen Gesprächen hier an der Universität Siegen. Heute bei uns zu Gast Jens Kamieth. Herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen haben. Sind hier im Videostudio des Zentrums für Informations- und Medientechnologie der Universität Siegen. Und Herr Kamieth, Sie sind hier in Ihrer Eigenschaft als CDU-Landtagsabgeordneter für Burbach-Freudenberg, Neunkirchen und Siegen. Und das bedeutet, dass wir zwei Möglichkeiten haben, heute zum Thema Gesundheit zu sprechen, aus zwei Blickwinkeln, nämlich sowohl den lokalen und regionalen Blickwinkel, als eben auch die Sicht des Landes auf die Themen, die uns heute beschäftigen werden. Vielleicht noch ein paar Worte zu Ihnen. Sie sind 1969 in Freudenberg geboren, sind Vater dreier Kinder, sind Rechtsanwalt, haben Rechtswissenschaft studiert in Marburg, haben das zweite Staatsexamen Zulassung zur Anwaltschaft und sind Mitglied der CDU seit 1996. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig dazu zu sagen, um eben zu zeigen, wie lange Sie sich schon um die Themen hier sowohl in der Region als auch im Land kümmern. Sie sind Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes in Siegen 2009 bis 2021 gewesen, sind Mitglied des Rates und stellvertretender Bürgermeister der Stadt Siegen seit 2004 und sind Mitglied des Landtages Nordrhein-Westfalen seit 2010 und dort insbesondere mit Ihrer Expertise unterwegs als Sprecher des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend im Landtag. Das vielleicht als Kurzvorstellung zu Ihnen. Und wenn wir das Thema Gesundheit berühren, dann glaube ich, wäre es gut, mal mit einer eher allgemeinen Frage einzusteigen. Und die interessiert uns alle aus den Medien heraus insbesondere. Stellen wir uns die Frage, ob wir uns unser derzeitiges Gesundheitssystem eigentlich noch leisten können. Denn was wir sehen ist, dass die Beitragszahlen, insbesondere was die Krankenversicherungen angeht, ständig weiter nach oben gehen. Wir sehen aus den Statistika-bereinigten Zahlen, dass die Effizienz des Systems, des Gesundheitssystems, aber gar nicht so gut ist, wenn wir das im internationalen Vergleich sehen. Das heißt, wir sind teuer, aber wir leisten qualitativ und zunehmend auch quantitativ, weil uns die Versorgungsressourcen fehlen oder ausgehen, da kommen wir ja später nochmal drauf, eigentlich immer weniger. Also qualitativ und quantitativ stehen wir eigentlich, gemessen an dem, was wir unser Gesundheitssystem uns kosten lassen, nicht gut da. Und es sieht so aus, als würde diese Kostenschraube für die einzelnen Versicherten eher noch weiter ansteigen, weil die Krankenversicherungen sagen, wir sind am Limit, unsere Budgets reichen nicht aus, wir brauchen sozusagen Nachschub. Ist das ein Thema, das Sie auch umtreibt in der regionalen und Landespolitik?
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Gauss, für die freundliche Begrüßung. In der Tat, das tut es. Um nochmal vielleicht anzuknöpfen bei der persönlichen Vorstellung. Meine Mutter hat mir jetzt gesagt, seit 56 Jahren wohne ich in Siegen und bin hier heimatlich verbunden, wie natürlich nirgendwo anders, und sehe natürlich gerade auf den ländlichen Raum. Und wir haben hier insbesondere die Herausforderungen zu stemmen, die Sie gerade richtig benannt haben. Und um auf die Frage einzugehen, das System steht massiv unter Druck. Und zwar aus unterschiedlichen Richtungen. Ja. Wir haben zum einen den demografischen Faktor, der dazu führt, dass wir eine alternde Gesellschaft sind. Und die Zahlen zeigen ja, dass dann spätestens so mit 60, wenn man Glück hat, vielleicht 70, der Behandlungsbedarf bei jeder einzelnen Person immens ansteigt. Das ist so ein Aspekt. Der andere Aspekt ist natürlich eine schwierige wirtschaftliche Situation, in der wir uns befinden. Wir sind im dritten Jahr in einer Rezession. mit den ganzen auch wirtschaftlichen, finanziellen Folgen, die das hat. Weniger Beitragszahlende, weniger Geld, auch was der öffentlichen Hand zur Verfügung steht, um stützend eingreifen zu können. Und das ist ein Umfeld, in dem wir uns fragen müssen, wie können wir qualitativ hochwertige Versorgung gerade im ländlichen Bereich in Zukunft noch stemmen. Das ist ein Thema, was unseren Gesundheitsminister, was aber auch jeden einzelnen Politiker, Politikerin sehr umtreibt. Ja.
Also wir haben die Faktoren, die die Finanzierbarkeit beeinflussen, quasi schon berührt, aber vielleicht nochmal so mit besonderem Blick, wir haben die steigenden Kosten erwähnt. Sie haben jetzt auch noch mal auf den demografischen Wandel hingewiesen. Das heißt, die Menschen werden immer älter. Das ist erstmal eine gute Nachricht. Aber diejenigen, die nachkommen, die Jüngeren, werden immer weniger. Hm. Und das heißt, das Gesundheitssystem bekommt auch dadurch noch mal eine Extrabelastung, weil es mehr Ältere sind. Und ältere Menschen werden nun mal, also bleiben nicht genauso gesund wie die jungen Menschen, um es mal diplomatisch auszudrücken. Hm. Und das heißt, das nimmt natürlich auch nochmal dann das Versorgungssystem insgesamt in Anspruch. Sie haben die wirtschaftliche Lage angesprochen als einen Faktor. Beeinflusst also die Beitragseinnahmen der Krankenversicherung auch dergestalt, dass diese Beiträge immer mehr Menschen schwerer fallen, sie abzugeben. Die Effizienz des Systems wird dadurch nicht gefördert und jetzt. Und auf den Punkt will ich jetzt als nächstes hinaus, wenn wir das mal zusammenfassend nehmen. Sieht es sogar so aus, dass unser Gesundheitsverhalten, unser individuelles, persönliches Gesundheitsverhalten jetzt plötzlich mehr und mehr in den Vordergrund rückt, weil wir sagen, wenn wir volkswirtschaftlich gerne dafür sorgen wollen, dass wir alle Menschen zukünftig gleichermaßen gut versorgen können, müssen wir dazu übergehen, die Menschen dazu zu bringen, mehr auf ihr eigenes Gesundheitsverhalten zu achten. Wie können wir das erreichen?
Ja, da haben Sie natürlich recht. Das System wird am besten dadurch geschont, wenn man es nicht in Anspruch nehmen muss. Und da hat natürlich jeder Mensch individuelle Möglichkeiten. Das geht los bei der Wahl der Ernährung. Esse ich viel Gesundes, lasse ich die Süßigkeiten, den Alkohol, den Nikotin, andere Substanzen aus dem Körper raus. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr hilfreich. Wie bewege ich mich? Wie verbringe ich meine Freizeit? Was ist mit Resilienz? Stress spielt da eine Rolle. Wie kommen wir da hin? Als Jugendpolitiker bin ich sehr dafür, dass wir schon sehr, sehr früh, möglichst in der Grundschule, anfangen, das tatsächlich auch mitzudenken, in den Lehrplänen ein Bewusstsein dazu zu schaffen, dass, was weiß ich, beispielsweise Übergewicht ein Aspekt ist, der irgendwann dazu führen wird, dass mir die Knie beispielsweise wehtun werden, dass das Koronarsystem belastet wird. Das könnte man Kindern schon sehr gut mit auf den Weg geben und das ist in den Curricula angedacht, aber wir müssen es stärker noch, den Stundenanteil im Unterricht betrifft, etablieren tatsächlich. Mhm. Und das setzt sich ja fort. Die Krankenkassen machen jetzt ja schon viel mit Anreizsystemen, aber das kommt, glaube ich, auch nicht bei allen mit der Effektivität an, die wir eigentlich bräuchten. Vielleicht müsste man Punktesystem noch stärker etablieren, dass man auch tatsächlich einen gewissen Benefit dadurch hat, dass man gesund lebt und was für sich tut.
Nun sind Sie Anwalt, wir hatten es am Anfang gehört. Und da interessiert mich natürlich vor allem ein Punkt, der immer wieder aufgemacht wird, wenn es um diesen Self-Care-Aspekt geht. Ich kümmere mich selbst um meine Gesundheit. Dass es eben Menschen gibt, die sagen, ich möchte mir aber von der Politik oder vom Staat oder durch das Gesetz nicht vorschreiben lassen, wie ich zu leben habe. Also Sie hatten die Beispiele genannt, Alkoholverzicht, Verzicht auf Nikotin durch das Rauchen, vielleicht auch Verzicht auf Süßigkeiten, zu viel Zucker. Ja, aber was tun wir oder wie gehen wir dann in der Diskussion? Wir wollen ja überzeugend sein. Wir wissen ja, dass es gesünder ist, keinen Zucker oder nicht übermäßig viel Zucker zu essen, als es ist, das doch zu tun. Wie können wir denn da vorgehen und wie gehen wir mit dem Argument um, dass der Staat eben nicht in solche Freiheitsentscheidungen eingreifen oder durchgreifen darf? Und vielleicht den Hinweis noch, weil Sie den gegeben hatten mit den Schulen, wird das vielleicht dadurch einfacher, wenn ich Gewohnheiten, jetzt mal zusammengefasst mit dem Wort Ernährung, schon so früh wie möglich erzeuge, dass ich da vielleicht kein Verzichtsgefühl habe?
Sehr richtig, ja. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht als eines der wichtigsten Grundrechte überhaupt steht natürlich über allem. Und deswegen da jetzt Einschränkungen vorzunehmen im Sinne von Gesetzen, Verordnungen, das ist nicht der richtige Weg. Das hielte ich in der Tat auch für verfassungswidrig, wenn ich das Verbot von Fallschirmspringen oder wenn man mal Risikosportarten beispielsweise nimmt oder eben auch Lebenswandel, Rauchen, Alkohol, wenn das verboten würde. Deswegen ist Anreiz und Bildung, das sind so die beiden Aspekte, die ich da vor allen Dingen sehe, das Bewusstsein schaffen, dass ich auch auf Sicht des Lebens einfach mehr Lebensqualität habe, wenn ich versuche, ein gesundes Leben zu führen. Wenn ich eben nicht im Alter die Knie kaputt habe oder mich aufgrund Fettleibigkeit nicht mehr bewegen kann, wie ich möchte oder so. Also das ist ja was man mit dem Verstand gut vermitteln kann. Und wenn das dann noch flankiert wird, dadurch, dass ich vielleicht ein bisschen Beitragserstattung bekomme und wenn es nur ein kleiner Prozentsatz ist, für den ich mir dann aber am Jahresende vielleicht was gönnen kann oder so, dann würde die Sache vielleicht in der Hinsicht rund.
Mhm. Also wir haben ja gesagt, wie können wir mit der Frage umgehen, ob unser Finanzsystem oder die Finanzierung des Gesundheitssystems reformiert werden kann. Also wir wissen, so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen, weil die Kostenschraube einfach nicht beliebig zu bedienen ist. Da muss gedeckelt werden. Wenn wir deckeln, dann heißt das ja, wir müssen an irgendeiner Stelle Einschränkung oder vielleicht sogar Rationierung machen. Und das bedeutet, wenn die Kosten nicht beherrscht werden können, dann gibt es Einschränkungen bei den Leistungen, bei den Gesundheitsleistungen. Mhm. Träfe das nicht am ehesten diejenigen, die es dann am allernötigsten haben? Und das wären natürlich einmal der ältere Teil der Bevölkerung, weil irgendwann entwickelt sich eine Krankheit und dann entwickelt sich eine Folgekrankheit und so. Und dann wird natürlich die Bedürftigkeit umso größer, anders als bei den jungen Menschen. Das heißt, stehen wir hier nicht vor der Frage, entweder wir müssen dann die Versorgungsleistungen rationieren, wenn es anders nicht bezahlbar ist, das treffe insbesondere die Älteren, oder wir müssten gleichzeitig sehen, dass wir diese Gesunderhaltungsmaßnahmen, bleib so lange gesund, wie es eben geht, dass wir diese beiden Maßnahmen parallel laufen lassen?
Ja, das ist die Frage, wie entgegnet man dieser Herausforderung größerer Behandlungsbedarf, weniger Beitragszahler in einem per se auch kostenintensiver werdenden System? Inflation haben wir noch gar nicht genannt, ist natürlich auch so ein Aspekt. So, wie soll die Lösung sein? Rationierung in dem Sinne, dass Menschen nicht die Behandlung bekommen, die sie brauchen, wird es mit mir nicht geben. Das darf nicht sein. Und auch wenn ich ein riskantes, ein ungesundes Leben geführt habe, muss ich mich darauf verlassen können, dass ich die Behandlung bekomme, die indiziert ist, ärztlich, medizinisch indiziert ist. Wir werden uns nach anderen Wegen umschauen müssen. Und zwar möglichst nicht in der Art, dass wir tatsächlich Steuergelder zum Stützen des Budgets verwenden, dass die Beitragszahlungen, die viele jetzt schon an die Not bringen, noch höher sind. Wir müssen in dem bestehenden System Potenziale heben, um es stabil auszurichten für die Zukunft. Und Sie hatten eben das Stichwort Effizienzsteigerung mal genannt. Das Effizienz und Gesundheit sind Begriffspaare, die nicht per se zusammengehören. Aber ich glaube, man muss das in den Mund nehmen, wenn man sich vor Augen führt, wie viele Doppeluntersuchungen es beispielsweise gibt. Oder ich kann mich daran erinnern, dass ich, bevor ich zum Facharzt gehen durfte, beim Hausarzt gewesen sein muss, der mir dann eine Überweisung gegeben hat. Ich glaube, das sind Punkte, über die man auf jeden Fall wieder nachdenken muss. Also wir müssen die Ärztinnen, die Arztkraft möglichst effektiv einsetzen, um eine qualitativ gute und finanzierbare Versorgung zu erhalten. Mhm.
Ja, jetzt lassen Sie uns vielleicht den Blick, wir haben jetzt so ein bisschen mal aus der eher Vogelperspektive auf das Gesundheitssystem geguckt, lassen Sie uns den Blick mal so ein bisschen in die Region lenken. Also ich will mal etwas provokativ fragen, was läuft eigentlich schief in der gesundheitlichen Versorgung, insbesondere im Land NRW und in Südwestfalen mit Blick auf den ländlichen Raum? Und da sind natürlich für mich besonders interessant, weil wir das aus unserer Arbeit hier in der digitalen Modellregion Gesundheit Dreiländereck immer wieder als Rückmeldung, als Response aus der Region bekommen. Wir sehen seit Jahren einen Ärztemangel. Ne? Die Ärzte haben jetzt mittlerweile in ihrer Majorität ein hohes Durchschnittsalter. Ne? Das liegt bei 60. Wir haben eines der höchsten Durchschnittsalter hier in Westfalen-Lippe. Das ist der Zuständigkeitsbereich der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe, die solche Zahlen erheben. Das heißt also, wir haben einen Ärztemangel in ländlichen Regionen. Den werden wir auch nicht ohne weiteres auffangen können durch das Hinzuziehen von jungen Ärztinnen und Ärzten, die dann Praxen übernehmen. Das wird nicht ausreichen, das sehen wir seit Jahren. Das führt zu längeren Wartezeiten für Patientinnen und Patienten und Überlastung der jetzt noch vorhandenen Ärztinnen und Ärzte. Und zweitens, und das will ich gleich mitbenennen, damit wir das auch so ein bisschen intersektoral abdecken können, beim Pflegemangel ist es, bei der Pflege ist es genauso. Auch dort sehen wir den Mangel, der vorhanden ist. Das heißt also Mangel an Pflegekräften in Krankenhäusern, Pflegeheimen, ambulanten Diensten haben wir. Und das führt zu einer Überlastung des Pflegepersonals und schlechteren Arbeitsbedingungen. Und darunter leidet die Patientenversorgung. Was können wir tun?
Ja, eine Frage, die uns natürlich schon lange in Düsseldorf bewegt, aber auch eben hier vor Ort. Ich bin sehr froh, dass wir mit Kaiser Flaumann einen Minister haben, der die Kraft hatte, eine Landarztquote hier einzuführen, wo Ärztinnen, Ärzte gezielt in den ländlichen Raum, in unterversorgte Gebiete gelockt werden, wenn sie sich verpflichten, dort eine Weile zu, ich glaube 10 Jahre zu bleiben und dann an dem sehr strengen Numerus Clausus sozusagen vorbeikommen. Das ist sicherlich ein Werkzeug, um sozusagen die aktuelle Situation zu retten. Perspektivisch wird das nicht ausreichen. Genauso wenig wie der Umstand, dass wir in Bielefeld weitere medizinische Studienplätze hier eingerichtet haben. Das sind wichtige Schritte. Aber Sie haben es gesagt, wie viele Ärzte jetzt in den nächsten 4-5 Jahren, Ärztinnen natürlich auch in den Ruhestand gehen, da brauchen wir andere Lösungen. Und ich glaube, wir müssen intensiv darüber nachdenken, dass wir versuchen, die Ärztinnen wirklich die Arbeit zu lassen, die nur sie machen können. Und dass man versucht, vor- oder nachgelagerte Arbeiten, also vielleicht bei der Untersuchung, Anamnese, aber auch dann später vielleicht Medikation, die in die Ebene der ärztlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu geben. Das könnte vielleicht ein Weg sein. Allerdings müssen wir natürlich sehen, und das ist gerade eine Herausforderung im ländlichen Raum auch, dass wir in allen Bereichen Fachkräftemangel haben. Also Handwerk, Handel, Kita-Bereich, also wir haben ja nur noch Mangelberufe, hat man so den Eindruck. Und deswegen ringen wir und zerren wir da an vielen Ecken um die guten Köpfe. Und deswegen ist das nochmal sehr, sehr richtig, was Sie sagen, wir brauchen gute Arbeitsbedingungen. Mhm. Das ist das A und O.
Ja, wir sagen ja immer, es ist ja schon sprichwörtlich geworden, ohne Gesundheit ist alles nichts. Ne? Und wenn man eben, und in die Situation kann jede und jeder von uns kommen, dass man plötzlich eine Krankheit entwickelt, die einer dringenden Behandlung bedarf. Und worauf ich hinaus will, ist, wie ist es im Bereich des Möglichen, dass wir bei der derzeitigen Entwicklung, jetzt zusammengefasst, wenn wir sie nicht stoppen können, dass wir zunehmend in einen Bereich von Ungleichheit kommen? Das würde heißen, Unterschiede in der Gesundheitsversorgung zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Einerseits, weil wir die Ressourcen nicht haben. Die Ressourcen müssen anders verteilt werden. Wenn sie anders verteilt werden, sind möglicherweise diejenigen, die sich mehr dieser Ressourcen leisten können für ihre eigene Versorgung, im Vorteil gegenüber denjenigen, die es sich nicht leisten können. Also das ist, wie die Ökonomen wissen, immer dann, wenn ein Gut rar ist, dann steigen die Preise. Mhm. Und dann wird die Frage sein, wer diese Preise noch bezahlen kann. Mhm. Und so kann es zu einer Selektion kommen, vielleicht auch ungewollt, die man nicht möchte, weil Einzelne damit dann eben in Nachteil kommen. Das heißt, wir werden regionale Unterschiede sehen, wie das Stadt-Land-Verhältnis jeweils in den Regionen ist. Denn in den Städten haben wir mehr Versorgung als auf dem Land. Mhm. Das zeichnet sich ab, wird sich auch weiter auslesen. Soziale Ungleichheit kann entstehen, wie eben angedeutet. Menschen mit niedrigem Einkommen oder auch häufig mit Migrationshintergrund haben einen schlechteren Zugang zur Gesundheitsversorgung. Ist nicht in jedem Fall so, aber ist in der Gesamtgemengelage so. Wartezeiten nehmen zu, haben wir gesagt, möglicherweise aber nicht bei jedem. Wir haben in Deutschland nicht nur ein gesetzliches Krankenversicherungssystem. Wir haben auch ein privates Krankenversicherungssystem. Also das muss man immer mit dazu denken. Bestimmte Untersuchungen sind ein großes Problem. Vielleicht ist es einfacher, einen Dermatologietermin zu bekommen, als einen Kardiologietermin zu bekommen, weil das auch häufiger nachgefragt wird. Und die Bürokratie, und das möchte ich hier an dieser Stelle nicht vergessen, die Bürokratie im Gesundheitswesen, also bei der Beantragung von Leistungen, ist häufig sehr aufwendig und zeitraubend, sodass wir gucken müssen, ob wir insgesamt für den Versorgungsbereich nicht auch einen Demokratieabbau machen können. Sind das Aspekte, von denen Sie sagen, ja, da müssen wir ran?
Also in Zeiten der Rezession, in Zeiten knapper Kassen, wie ich sie gerade schon mal gesagt habe, ist es geboten, mindestens auch über Bürokratieabbau tatsächlich nachzudenken. Wir machen das in anderen Bereichen auch, im Bereich Bauen oder auch im Bereich der Kita, den ich ja mitverantworte. Und das ist sicherlich ein Aspekt, wo man auch der Medizin helfen kann. Vielleicht in dem Sinne, dass wir Daten einfach auch besser übermitteln können, dass das Wege zur Krankenkasse, zum Arzt, zum Facharzt, vielleicht in die stationäre Behandlung, dass die glatter laufen, dass Datenübergabe auch besser funktioniert. Ich habe jetzt im Krankenhaus gehört, dass oftmals dann von der Notaufnahme in die eigentliche Fachabteilung selbst da Datenbrüche entstehen. Also da haben wir sicherlich noch Potenziale, die wir heben können, bei der Bürokratie, bei Beantragungsverfahren natürlich. Deckt sich aber mit dem, was ich eben schon sagte. Wir müssen versuchen, dass die Ärztinnen, Ärzte einerseits, das Personal andererseits nur das machen, was sie wirklich, wozu sie wirklich ausgebildet sind und was auch nur sie machen können. Und den Rest müssen wir möglichst andere übernehmen lassen oder eben es auf den Prüfstand stellen, ist das wirklich erforderlich? Mhm. Lohnt dieser Weg, den wir gerade geschrieben haben, bringt der irgendwie eine Form von Sicherheit oder kann man den einfach weglassen?
Ja, Sie haben es angedeutet, wir gucken ja immer so in Richtung, was könnte die Lösung sein? Und immer wenn ich diese Themen diskutiere, dann ist am Ende ein Faktor ganz, ganz wesentlich, von dem wir uns eine große Lösungskompetenz erhoffen, das ist die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Mhm. Wenn wir mal kurz auf diese Digitalisierung schauen, dann sehen wir, dass wir im europäischen Vergleich, ich sage nicht mal international, im europäischen Vergleich einen unglaublichen Rückstand in der Bundesrepublik Deutschland haben, was die Digitalisierung insgesamt, aber vor allem im Gesundheitswesen angeht. Mhm. Darüber haben wir jetzt häufig geredet und Sie merken das auch schon ein bisschen an meinem Tonfall. Meine Geduld ist strapaziert. Und Deutschland hinkt bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen derart hinterher, dass wir den Datenschutz aber immer wieder vorschieben, dass der wichtiger ist als die Einführung digitaler Anwendungen. Und es hat uns so verlangsamt, dass wir jetzt nicht genau wissen, wie gehen wir mit den ganzen Problemen um, die wir haben. Ja. Und dazu gehört auch das Thema Interoperabilität. Wir haben verschiedene Systeme im Gesundheitswesen. Das ist auch gewollt, weil wir ein Land sind mit einer Wirtschaftsordnung, in der wir dafür sorgen wollen, dass es nicht nur ein System gibt, sondern dass die Wirtschaft anbieten kann. Und dann soll sich jeweils durchsetzen, was für besser gehalten wird. Und schließlich ist die Frage immer, ja, ist denn die Akzeptanz der digitalen Anwendungen bei Ärzten und Patienten ausreichend gut? Ich persönlich würde das alles mit Ja beantworten. Und ich persönlich würde mir insbesondere für das Gesundheitswesen eine Offensive wünschen, die politisch angetragen und angeführt wird, dass wir dieses tatsächlich in den Griff bekommen, gerne auch unter Rückgriff von Experimentierklauseln, damit wir bestimmte Projekte wirklich jetzt ansetzen können. Was hemmt aus politischer Sicht diese Entwicklung?
Ja, das entscheidende Stichwort haben Sie genannt, das ist der Datenschutz. Und ich lade uns herzlich dazu ein, darüber nachzudenken, wie viel Datenschutz wir gerade in so einem sensiblen Bereich wie der Gesundheit wirklich brauchen. Soll es mir als Patient nicht vielleicht möglich sein, zu sagen, mir ist das nicht so wichtig. Ich möchte schnell behandelt werden, ich möchte mit einer doppelten Sicherheit, sprich KI plus Ärztin, Arzt behandelt werden. Diese Möglichkeiten des Verzichtes gibt es im Moment gar nicht. Mhm. Und ich sage es nochmal, es ist ein sehr sensibler Bereich, aber es ist eben auch ein lebenswichtiger Bereich. Es kann von großer Bedeutung sein, ob eine KI vielleicht dann schneller auf einem Bild eine Zellveränderung, die sich zum Krebs entwickeln kann, feststellt oder nicht. Oder ob ein Arzt, eine Ärztin, keine Ahnung, abends um 22 Uhr mir noch irgendwelche Daten von mir anguckt, die möglicherweise Risiken enthalten oder nicht, was eine KI schon hätte aufbereiten können. Also mir wäre das wichtig. Und ich bin überzeugt davon, dass wenn man das in einer breiten gesellschaftlichen Diskussion einmal erörtert, viele der gleichen Meinung sein werden. Also wir wollen doch eine gute, eine schnelle, eine sichere medizinische Versorgung. Und die Diskrepanz des offiziell gewahrten Datenschutz zu dem, wie jeder Einzelne mit Datenschutz und auch mit KI umgeht, das ist so eine Riesendiskrepanz, stelle ich jedenfalls fest. Und wer nutzt denn nicht im Privaten auch schon längst KI, obwohl der Server in den USA oder sonst wo steht? Also was da jetzt schon tagtäglich an Daten freigegeben wird, ich glaube, da machen sich Leute keine Vorstellung von. Oder sie machen sich eine Vorstellung und nehmen es in Kauf. Mhm. Also wir sollten das machen, Politik mit Wissenschaft nochmal einen deutlichen Impuls in die Richtung geben. Wir müssen jetzt schnell in die KI. Sie haben es gerade gesagt, wir haben noch 4-5 Jahre, wenn viele Ärztinnen und Ärzte in Ruhestand gehen. Bis dahin müssen wir spätestens da sein.
Ja, also wenn wir es mal zusammenfassen, unsere Diskussion bis hierhin, und wenn ich Sie fragen würde, was wäre aus Ihrer Sicht, wir nehmen einfach mal an, Sie könnten das entscheiden, was wäre aus Ihrer Sicht der erste, nächste, konkrete Schritt in diesem Themengebiet, den wir politisch unternehmen müssten? Ganz konkret, jetzt auch sozusagen so, dass es nachvollziehbar ist für die Menschen, die es betrifft, in der Region, aber auch im Land. Was wäre der erste wichtige, nötige Schritt, der politisch unternommen werden müsste?
Man muss eben ein Forum schaffen, wo Politik, Ärzte, Wissenschaft, Patienten, KV, also alle, die in dem System betroffen sind, Verantwortung tragen, dass sie zusammenkommen und ganz fokussiert auf eben die Frage, die Sie gerade gestellt haben, sagen, wie wollen wir die, was wollen wir in den nächsten 3 Jahren, 2 Jahren unternehmen, um da weiterzukommen? Da kann man auch mal so eine Diskussion wie die Zurückhaltung bei der digitalen Gesundheitskarte mal erörtern. Wo kommt das her? Das ist ja vielleicht ein Symptom davon. Und wir brauchen viel Aufklärung, viel Bildung, viel Wissenschaft in dem Bereich, Entscheider in dem Bereich, die nochmal ganz deutlich machen, wenn wir das System nicht von innen heraus jetzt flott machen, haben wir in 5 Jahren ein Riesenproblem.
Herr Kamieth, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch und ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Schön, dass ich da sein durfte.